Sie hören Radio Ek, die Sendung der russisch- und ukrainischsprachigen Projektion von Radio Dreieckland. Sie hören uns auf Deutsch jeden ersten und zweiten Donnerstag von 19 Uhr bis 19.30 Uhr und auf Russisch können Sie uns jeden dritten und vierten Samstag von 13 bis 14 Uhr hören. Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio sind mit euch heute Abend wieder Dimitri und
Sebastian.
Hallo Sebastian. Wir haben hier vor uns, von irgendjemand vor uns schon mal hingelegt, so ein paar Flyer
das
hier
war
ausgebreitet.
Ich, das war ich.
Sicher?
Ja, das war ich. Die Flyer sind, Flyer sind von mir, die wollten wir eigentlich bei der BSW-Veranstaltung am 22.01. als der Herr von Schulenburg, ich sage immer Schwurbelburg, aber er heißt Schulenburg, ehemaliger deutscher UN-Diplomat in Freiburg war zu einer Veranstaltung des BSW zusammen mit der Baden-Württemberg-Spitzenkandidatin der Frau Tatti. Da wollten wir die eigentlich verteilen und wir hatten ja auch eine Gegendemo angemeldet. Du warst ja auch da.
Genau, ich habe es mir auch mit angeschaut und mir ein paar Besuche zum Diskutieren gegeben.
Genau, und ich hatte diese Flyer, die hatte ich zu Hause hingelegt, dass ich sie mitnehme und dann musste ich zur Veranstaltung und habe vergessen, die Flyer mitzunehmen.
Nein!
Das heißt, wir konnten sie nicht verteilen. Das war jetzt auch, sagen wir es mal so, es war jetzt nicht die große Veranstaltung. Ich habe drin, wir haben davor dann demonstriert und dann durften wir auch rein. Ich wurde aber auch die ganze Zeit von einem Ordner ganz streng bewacht, als ich aufs Klo gegangen bin, dass ich da nicht irgendwie störe. Da waren drin, als ich gezählt habe, 110 Menschen. Und jetzt sagen wir mal, vielleicht 15 oder 20, die dagegen demonstriert haben. Es war also in diesem Bürgerhaus waren die Säle nicht voll. Und die Leute, die ich da drin gesehen habe, da kannte ich auch sehr viele Gesichter von, weil das war zum einen die Freiburger Schwurbelszene, so ein Teil der Hardcore-Schwurbelszene, die da waren, die auch vom SWR interviewt wurden. Und es waren auch da die Hardcore-Friedensbewegung, so die auch da im Publikum saß.
Ja, genau. Ich habe mir ja auch, wie gesagt, vor der Veranstaltung habe ich mich so nicht ganz zu euch dazugestellt, sondern ich dachte, ich tue so, als würde ich nicht dazugehören und habe mit denen einfach mal so ein bisschen geredet und angefangen zu diskutieren und es hat sich wirklich sehr schnell gezeigt, die Leute können, also die, mit denen ich jedenfalls diskutiert habe, die sahen entweder wie so Schwurbler aus, wirklich, also sie haben sehr wirre geredet. Teilweise haben sie sich aber auf ein paar Forscher, Osteuropa-Spezialisten tatsächlich bezogen, die dann aber, mir sagt ihnen die Namen wirklich gar nichts.
Ja.
Und ich dachte halt, das kann ja nicht sein, dass ich, der ich eigentlich mich mit der Ukraine befasse,
du studierst
Leute
ja,
nicht
du
kenne.
Du studierst ja osteuropäische Geschichte.
Ich habe das studiert, ja,
du
genau.
Das heißt, du müsstest eigentlich einen, sagen wir mal, gängigen Osteuropa-Forscher zumindest mal den Namen gehört
genau,
haben.
Genau, genau. Es hat sich herausgestellt, das war irgendein amerikanischer Russland-Experte, Politikwissenschaftler oder sowas.
Ist das der mit diesem seltsamen Buch, der irgend so eine griechische Tragödie?
Ja.
Genau, also wobei da muss man sagen, der ist glaube ich gar nicht unbedingt wirklich Russland-Experte. Also der ist Russland-Experte in dem Sinn, dass er wohl sehr lange in Russland gelebt und geforscht hat. Und jetzt in den USA wieder zurück ist. Also bloß weil ich aber, sagen wir mal, an einer russischen Universität Politikwissenschaften unterrichtet habe, bin ich jetzt nicht unbedingt
Ukraine-Experte
zum einen. Das ist genauso, also keine Ahnung, ich könnte jetzt ja auch an einer Universität in Finnland Politikwissenschaften unterrichten, dann wäre ich aber auch noch kein Experte zum Beispiel für Schweden.
Ja,
obwohl es nah aneinander liegt. Sogar
ganz, genau. So. Ganz genau so ist es.
Und die andere Sache ist, der gute Mann ist, glaube ich, auch Sagen wir mal, ideologisch schon auch ein bisschen eingefärbt. Er tritt ja auch immer wieder mal, der Herr Petro, also, bei bestimmten einschlägigen Sendern und so auf. Und sein letztes Buch ist, sagen wir mal, auch sehr seltsam.
Also, wir wollen jetzt nicht so lange über den reden, das ist halt, aber wenn wir es schon unbedingt angeschnitten haben, ihr hört, wir sind hier ziemlich gut am Freestylen. Es ist nicht ganz nach Drehbuch, was wir hier tun. Also wir haben das Drehbuch nur ungefähr geschrieben, nicht wirklich wortgenau. Der gute Mann, in Anführungszeichen gute Mann, heißt Nikolai Petro. Und wer ukrainisch kann, der wird meinen, hey Moment, das ist ja ein absolut ukrainischer Vor- und Nachname. Oder wenigstens der Nachname. Keine Ahnung, vielleicht hat er irgendwelche ukrainische Vorfahren. Jedenfalls ist er ziemlich absolut Russland-zentrierter Mensch. Und ich habe mir tatsächlich danach ich bin ja wirklich ein gutgläubiger Mensch und nehme meine auch Schwurbelnden gegenüber auch ernst. Ich habe mir dann tatsächlich ein paar Interviews mit ihm angetan, wo er eben dieses Buch bespricht. Und ganz ehrlich, er macht da solche sachlichen Fehler, die einem einfach nicht mal einfallen würden, wenn man sich wenigstens ein bisschen mit Ukraine auskennt. Also wirklich ganz, ganz viele, wirklich ganz krasse Fehler. Also, das heißt, sagen will, ist er wirklich, er kennt sich eigentlich mit dem Thema nicht aus. Er hat sich etwas angelesen. Aber das könnte auch, keine Ahnung, ich könnte genauso gut über Quantenphysik schreiben.
Also das Spannende ist, sein Buch heißt ja Die Tragödie der Ukraine und der intellektuelle Ansatz ist, dass er versucht, mit Hilfe des intellektuellen Rahmens, den die antike griechische Tragödie bietet, also mit diesem Aufbau aus Katharsis und anderen Elementen, versucht, den Russland-Ukraine-Konflikt zu erklären. Schon das, finde ich, ist ein heißes Unterfangen.
Was zum Henker?
Das Buch ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich hatte auch davon gehört. War mir aber zu schade, mir dafür mein Privatgeld auszugeben. Falls es jemanden gibt, der dieses Buch möglicherweise beschaffen kann, dann würde ich es vielleicht sogar lesen.
Du, ganz ehrlich, also es gibt im Internet auf YouTube halt eben Interviews mit ihm, wo er wirklich eine Stunde lang das Buch bespricht und lässt sich seine Thesen auch wiedergibt und auch ausbreitet. Und ganz ehrlich, also die Thesen sind schon wirklich irre, vor allem halt eben, weil er sich teilweise auch auf ukrainische, mittlerweile verstorbene, im Attentat zum Opfer gefallene russische Aktivisten, also wirklich großrussisch orientierten Aktivisten, bezieht so, als wäre es einfach nur ein Schriftsteller. Okay. Und das sind dann wirklich ganz krasse, richtig wirre Persönlichkeiten, dann völlig immer am absolut rechtesten Rand und so weiter.
Aber
also der Typ, der Punkt ist halt, Besucher der Veranstaltung von Bündnis Sarah Wagenknecht, ne? Die hatten sich etwas eingelesen, aber natürlich nur das angelesen, was ihnen in den Kram passt. Und
hat er das Buch wirklich gelesen?
Doch, der hatte tatsächlich das auch daraus nicht zitiert, aber hat Thesen von dort tatsächlich gebracht, die ich tatsächlich auch in Interviews auch wieder gehört habe. Aber natürlich hat er diese Thesen diese Thesen waren schon falsch und er hat sie nochmal falsch wiedergegeben. Also das ist absolut, das ist so kaputt.
Okay.
Das ist so kaputt, was die alles erzählen. Egal.
Okay. Aber gehen wir doch zum Bündnis Sowjetunion wiederherstellen Michael von Schwurbelburg.
Genau.
Wir haben da vorne demonstriert, es gingen irgendwie Leute rein, es gab die üblichen Diskussionen auch mit den Leuten, die da vorne dran stehen. Ich glaube, die Diskussionen sind auch so, die kann sich jeder vorstellen, aber es waren so die üblichen, auch so ein bisschen Vorwürfe, dass wenn man die Ukraine unterstützt, dass man Kriegstreiber sei, dass der Westen das alles provoziert hätte. Ich denke, man kann sich auch an den Wahlkampfstand stellen, dann kriegt man die auch ab.
Yep.
Und dann war es aber so, dass die, das fand ich jetzt sehr höflich auch gesagt haben, wir dürfen rein. Das ist schon mal deswegen sehr spannend, weil das Bündnis Sarah Wagenknecht hat im Grunde keine lokalen Strukturen. Die Partei ist relativ neu. Es gibt in einzelnen Bundesländern gerade mal Landesverbände. Wir wissen, in Hamburg streitet sich der Landesverband darum, wer darf eigentlich fürs Bündnis Sarah Wagenknecht auch Leute aufstellen. Das ist, glaube ich, ein Problem aller relativ kleinen Parteien, dass durch diese kurze Frist zur Bundestagswahl mit der Notwendigkeit, Unterschriften zu sammeln und so, und viele Kleinstparteien haben das auch nicht geschafft.
Wobei die BSW, bei denen ist das wirklich Programm, die nehmen ja wirklich, das sind ja so starre Kaderpartei, die nehmen halt nur diejenigen auf, die halt einfach mal absolut
übrigkeitshörig sind. Dann ist es auch so, der BSW hat ja eine besondere Aufnahmepolitik, sprich normalerweise ist es so, es gründen sich Kreisverbände und dann nimmt der Vorstand des Kreisverbands, entscheidet, ob jemand beitreten darf oder nicht. Das haben alle Parteien auch so ein bisschen als Sicherheit. Es gab ja auch mal so Versuche von Studenten, die FDP zu übernehmen, die auch beinahe geklappt hätten. Und bei dem BSW ist aber so, dass der Bundes- oder der Landesverband entscheidet, ob man jemanden aufnimmt. Und es gibt auch Berichte aus Thüringen, als es da zu diesen Koalitionsverhandlungen gab, dass man da nochmal schnell Sarah Wagenknecht treue Leute aufgenommen hat, die dann irgendwie gucken sollten, dass diese Verhandlungen nicht so waren wie die örtliche thüringische Landeschefin. Ja. Genau, also ich war da drin, innen drin 110 Leute, sicherlich auch so ein Publikum, wo ich mir dachte, die könnten jetzt auch zum Beispiel tendenziell, also eher 50 plus, relativ wenig junge Menschen, die sahen auch eher so ein bisschen aus, jetzt nicht unbedingt arm, also ich würde sagen mal so ein situiertes bürgerliches Publikum. Und dann hat der Herr von Schulenburg vorgetragen. Und Herr von Schulenburg, muss man sagen, ist Mitunterzeichner zum Beispiel dieses Appells von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, dieses Friedensappells gewesen und bewegt sich also schon längere Zeit in der Partei, ist Europaabgeordneter
fürs BSW. Die es gerade erst gibt, genau.
Also die sind ja relativ schnell nach der Gründung gab es Europawahlen, stimmt, da haben sie eine Liste aufgestellt. Ist sehr spannend, wie auch sonst Teil der Fraktion ist, nämlich Michael Pürner. Der ist aber heute Morgen oder gestern ausgetreten, weil er sagt, dass im BSW gäbe es eine Clique, eine Kadergruppe von ehemaligen Linksparteimenschen, die den gesamten BSW bestimmen würde und das sei überhaupt gar nicht demokratisch und er dürfte da auch nicht mitmachen.
Hätte man doch gar nicht erwarten können.
Jetzt ist er halt natürlich ein Oberschwurbler und ziemlicher Querdenker, der auch über Corona ganz üble Sachen sagt. Interessanterweise hatten sie auch noch einen zweiten krassen Schwurbler auf dem Parteitag, der da ganz krasse Sachen gesagt hat über Corona und so weiter, die auch alle falsch waren. Aber er gehört dazu und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Strategie vom BSW, nämlich.
Aber da gibst du dir als Bundesvorstand die Mühe, einfach wirklich jeden einzelnen Parteibeitritt nochmal zu prüfen, zu checken, zu überprüfen. Und dann nimmst du irgendwelche Schwurbler auf. Ich meine, wie peinlich ist das?
Ulrike Guerrero aufgenommen und Ulrike Guerrero kandidiert offensichtlich jetzt auf der abtrünnigen BSW-Liste in Hamburg für den Bundestag.
Ich meine, wie peinlich ist das Ganze?
Das zeigt jetzt auch nicht, wie besonders stabil diese Parlamentsfraktion ist. So, dann, also der Herr Schulenburg war da, der hat dann im Grunde Sachen vorgetragen, die, wenn man jetzt das Ukraine-Bullshit-Bingo, was wir auch schon mal hatten, ausfüllen wollte, dann hätte man da schnell viele Punkte gehabt. Die NATO hat Russland provoziert, die Ukraine hat den Krieg quasi verloren, Trump bringt den Frieden, denn es wird einen amerikanisch-russisch verhandelten Waffenstillstand geben, ohne uns Europäer. Die Atomkriegsgefahr durch den Ukraine-Krieg ist jetzt wieder runter, weil Trump Präsident ist. Es gab die Auswirkungen des Krieges werden für die Ukraine katastrophal sein, allerdings erst, wenn der Frieden kommt. Mhm. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Das gab auch dann im Publikum etwas ungläubiges Staunen, weil die üblichen Friedensaktivisten ja der Meinung sind, Frieden ist immer gut. Mhm. Warum ist dann so der Krieg zu Ende dann schlimm? Dann meinte er, es kann sich auch gut vorstellen, dass es bei Frieden Bürgerkrieg in der Ukraine gibt, denn es gäbe ja relativ starke ukrainische faschistische Milizgruppen, die nach einem Friedensschluss die Ukraine unregierbar machen könnten. Das fand ich dann schon relativ krass, denn dieses Graune, oder in diesem Fall ist es ja nicht mal Graune, sondern hat er das richtig gesagt, diese Gruppen, das ist ja Teil der russischen Anti-Ukraine-Propaganda. Ja. Es kam, glaube ich, auch raus, dass Herr von Schulenburg noch nie in der Ukraine war. Also ist sehr spannend. Er ist sehr weit gereister UN-Diplomat mit Sierra Leone und in Afrika und so weiter. Aber offensichtlich war er selbst noch nie in der Ukraine.
Also um es mal festzuhalten, der Luftlinieabstand zwischen Berlin und Kiew ist ungefähr so wie zwischen Berlin und Rom. Es ist zu weit, offensichtlich zu weit.
Aber Herr von Schulenburg lebt ja in Wien.
Ich meine, Westukraine war ja mal Teil des Habsburger Reiches. Also ich meine, das ist wirklich nah dran.
Also das auch wieder nettes Bourbon, dass man als deutscher Europaabgeordneter offensichtlich in Wien wohnen kann, leben kann.
Kommt mir das vor, bekannt vor, dass irgendein Abgeordneter auch noch in der Schweiz lebt.
Ich weiß es nicht. Also Trump und Vance haben keinen Respekt vor Zelensky. Das könnte vielleicht sogar stimmen. Zelensky habe in der Ukraine keine Unterstützung mehr. Also das fand ich auch sehr spannend. Die Ukraine wird Territorium verlieren. Gut, kann möglicherweise sein. Und die Ukraine hat ihre Kinder im Schützengraben und an der Front verloren. Denn die jungen Leute sind es, die da quasi seit 1 bis 2 Jahren im Schützengraben liegen.
Und die wir also ohne Waffen dahin laufen lassen. Okay, sehr gut.
Das ist sehr spannend, weil auch das wieder, es gab den amerikanischen General, der den Afghanistan-Krieg kommandiert hat. Ja. Und der meinte, der große Unterschied sei, er hätte damals eine Armee kommandiert, die sei im Durchschnitt so 19 bis 21 gewesen.
Ja, klar.
In der Ukraine seine Armee, die sei im Durchschnitt 42. Mhm. Deswegen sind es eben in der Ukraine nicht die Anfang 20-Jährigen, die da im Schützengraben liegen.
Ja, genau.
Es gibt ja auch eine heiße Diskussion in der Ukraine gerade um das Alter, ab dem man eingezogen werden kann. Und da gibt es ja, dass Trump irgendwie möchte, dass das abgesenkt wird.
Ja, Biden wollte das auch.
Biden auch. Ja. Und die Ukrainer sagen, sie haben jetzt mal von 27 auf 25 das abgesenkt, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, ab 16 darfst du zur Armee. Und das ist.
Nee, also ich meine, man muss auch klarstellen, ab 18 darf man freiwillig.
Ne? Aber du wirst
ab 25, genau, ab 25 ist erst das Alter, wo eingezogen wird. Und das ist auch ein offenes Geheimnis, dass Menschen ihr eingezogen werden, die älter sind, deutlich älter als 25. Also es ist irgendwie, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Es ist sehr schwer zu verstehen. Ich habe das Gefühl, das liegt eher an irgendwelchen strukturellen Problemen, halt eben in Einberufungsämtern, dass eher die älteren Leute eingezogen werden.
Also was ich jetzt auch, als ich...
Die Logik, die gesagt wird, ist halt eben, wir haben in der Ukraine gibt es halt eine demografische Delle, richtig krasse Delle, eben bei diesen jüngeren Jahrgängen. Und man braucht diese Leute aber eigentlich später für den Wiederaufbau, für die Zukunft des Landes. Dass man möchte die Zukunft nicht verbrennen. Das ist ja eigentlich verdammt schlau gedacht. Also falls das die Logik ist, ist es verdammt schlau, muss man ehrlich sagen.
Also als ich jetzt in der Ukraine war, rein optisch, waren die Soldaten, die man so gesehen hat im Straßenbild, im Zug und so, die sahen auch alle jetzt nicht aus so wie in Deutschland. Da sieht man ja meistens sehr,
die sondern sind Anfang 20.
Sondern Leute, die tendenziell eher älter aussehen. Die könnten auch...
Genau. Also könnten wir sein.
Sogar älter eigentlich. Also,
ja, das sind Leute, die älter sind als wir.
Ich meine,
die
älter wirken als wir. Ja. Vielleicht ist es ja...
Ja, das ist auch sowas.
Genau. So, und dann hat er noch behauptet, das fand ich auch sehr wichtig, die Ukraine hätte heute nur noch die Hälfte der Einwohner zur Zeit der Unabhängigkeit. Das habe ich dann nochmal nachgeguckt bei Wikipedia. Okay, das ist ja dann auch eine krasse Recherche, die man da machen muss. Damals hatte sie, 1990 hatte sie 51 Millionen Einwohner, zu Beginn des Krieges 41 Millionen, jetzt 37 Millionen. Wenn ich jetzt 51 durch 2 teile, dann komme ich auf 25,5, also nicht auf 37.
Ja gut, das sind alles Schätzungen. Aber
es ist klar, das sind...
Selbst wenn das so wäre, was
genau.
So what? Aber, genau. Aber ja, so. Wir halten fest, der Mann ist nicht zu schade, Wikipedia aufzumachen.
Genau, also ich meine schon, diese grundlegenden Sachen sagen, dann sind natürlich die klassischen Tropes der Verschwörungstheorien auch dabei. Ja. Also zum Beispiel, dass der Zelensky Anfang 22 den Friedensschluss verhindert hätte. Das haben wir ja auch schon mal diskutiert, Geschichte.
Ja.
Genau, so. Dann,
also Istanbuler Verhandlungen.
Genau, es ist ein klassisches Trope unter allen Schwurblern. Ja. Es gab diese Istanbuler Verhandlungen, die seien kurz vorm Abschluss gestanden. Dann sei Johnson nach Kiew gefahren und hätte quasi diesen Frieden verboten. Jetzt ist es so.
Ja, genau, der hätte wirklich so richtig dem Zelensky verboten, da jetzt weiter zu verhandeln.
Jetzt ist es sowohl so, dass der Johnson sagt, der Zelensky sagt, Leute, die an den Verhandlungen beteiligt waren, der israelische Premierminister, der damals mitverhandelt hat, sagt, der Naftali Bennett, auch das ist alles irgendwie Quatsch. Ja, und selbst, ich glaube, Putin hat irgendwie zugegeben, dass das nicht stimmt. Also da sind wir völlig draußen.
So. Alle Beteiligten haben gesagt, das stimmt nicht. Aber die deutschen Friedensschwurbler, die wissen es besser.
Genau, dann war es so, dann musste ich kurz weg, weil es eine Region der Lebensrettereinsatz gab, nebendran. Und dann war es so, dass da die Spitzenkandidatin sprach. Das ist diese Jessica Tutti. Auch das fand ich war für den geistigen Tiefflug. Also das fliegt schon tiefer als so ein durchschnittlicher Marschflugkörper, was da abgegangen ist. sagte...
Wer hat da gesprochen?
Jessica Tatti. Jessica Tatti ist seit 2017 Mitglied des Bundestages, gewählt auf der Liste der Linkspartei.
Ah ja, okay, und die ist jetzt in der BSW-Gruppe.
Und die ist jetzt in der BSW-Gruppe und ist die Spitzenkandidatin für Baden-Württemberg. Wirkt so, ich sag jetzt mal, rassige End-20erin vom Auftreten her, ja, mit langen schwarzen Haaren.
Du hast die Wörter im Angebot.
Und die meinte dann, naja, also Klimaschutz, da muss man mal das schlechte Gewissen der Einzelnen bekämpfen, da müssen die Konzerne ran. Man sollte doch mal eine Studie machen, welche Gebäude man eigentlich dämmen könnte. Und was ich dann sehr krass fand, CO2-Steuer sei abzulehnen, sie sei gegen den Beitritt der Ukraine in die EU. Was sie dann auch noch sagte war, oder sie vorgestellt wurde, sagte sie, sie sei ehemals Sozialarbeiterin gewesen in einer Flüchtlingsunterkunft, aber sie habe auch Deutschen geholfen. Und da habe ich mir erst nicht gedacht, hä, warum sagt man sowas? Also ich finde jetzt Sozialarbeiterin in der Sozialarbeiter ist jetzt kein ehrenloser Beruf und Flüchtlingsunterkunft finde ich jetzt auch nicht. Und das kam dann aber später raus, weil es standen während der Veranstaltung viermal Leute auf, die saßen auch nicht nebeneinander, die wirkten auch alle, ich sag jetzt mal ganz normal bürgerlich und die forderten, dass die BSW und die AfD enger zusammenarbeiten sollten. Weil auch die AfD, und das haben alle eigentlich so durchgängig gesagt, sei ja eine Partei, die will Frieden und man solle doch gerade in Ostdeutschland dieses Sektierertum der BSW gegen die AfD nicht so fahren. Das sind doch Leute, die wollen Frieden und die wollen doch auch damit reden und die hätten doch da auch gute Ansichten. Und da sah man dann auf dem Publikum, das ist sehr spannend, dass die Frau Tatti dazu nur rumdruckste so quasi und der Herr Schulenburg sich dann auf, merkt man, er ist Diplomat, auf diesen Formelkompromiss einigte, naja, man redet ja im Europaparlament mit allen und auch da gibt es ja über das Thema Frieden Anknüpfungspunkte und auch darüber redet man halt mit denen. Und es war klar, sie wollten nicht sagen, dass sie damit zu tun haben.
Ja, aber gleichzeitig sagen, aber auch, dass sie damit zu tun
aber
haben.
Aber auch nicht sagen, dass sie damit nichts zu tun haben, weil offensichtlich gab es in dieser Veranstaltung doch viele Menschen, die das wichtig fanden. Ja. Es gab dann beim Schulenburg noch so ein bisschen das übliche Verschwörungsgeraune. Die Presse dürfe nicht über ihn berichten, was sehr lustig war, weil es danach, am Tag danach, einen badischen Zeitungsartikel gab über diese Veranstaltung, in der auch über das, was er gesagt hat, berichtet wurde und über das Ganze.
Ja gut, das ist ja allgemein üblich, dass sowohl BSW als auch AfD sich beschweren, dass sie niemals sprechen dürfen, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind.
Ja, also der SWR hat extra Frau Tatti begleitet, zu Beginn der Veranstaltung interviewt. Das ist ein schönes Eine-Minuten-Stück geworden.
Nur eine Minute für ein Interview?
Ja, das ist nicht nur Interview, sondern es ist wirklich so ein kurzer Ein-Minuten-Beitrag. Das ist halt, wie so viel Fernsehen ist. Ist wahrscheinlich auch so, weil man in der Zwischenzeit viele Beiträge auch auf diese eine Minute schneidet, über
Reels so. Eine Minute im Fernsehen ist eine Menge. Das ist eine Menge, muss man ehrlich sagen.
So. Und das Lustige war dann, dass dann Herr Schulenburg so in der Fragerunde nochmal so richtig auftrete. Friedenspolitik ist auch Umweltpolitik. Kann man so sagen. Ich lebe in Wien und Zürich. Da sind die Städte voller BMWs, Maseratis mit ukrainischem Kennzeichen. Der Frieden wird teurer als der Krieg und dann zahlen wir Deutsche das. Und in einigen Jahren wird man sagen, das ist der Krieg des Westens und nicht Putins.
Whatever. Ich meine, das ist irgendwie so ein Bullshit-Bingo, wo du dich eher fragst, ganz ehrlich, was will er uns damit sagen? Also jetzt mal einfach zwei Schritte weiter gedacht. Was folgt daraus? Dass man die Ukraine jetzt irgendwie im Stich lassen soll oder was? Ich meine, offensichtlich das. Genau, wenn die Ukraine einfach keine Waffen liefern, natürlich verliert dann die Ukraine. Ich meine, dann hast du halt eben diese selbsterfüllende Prophezeiung, die von jeglicher sogenannter Friedensbewegung hier die ganze Zeit
ventiliert wird.
Also ventiliert wird, genau. Wir dürfen der Ukraine keine Waffen liefern, weil die werden verlieren und so weiter. Im Krieg gibt es nur Verlierer und so weiter. Deswegen dürfen wir der Ukraine keine Waffen liefern. Und natürlich verliert dann die Ukraine, das ist logisch.
Genau, um 21 Uhr endete dann die Veranstaltung. Sie konnte aber nicht wirklich zu Ende gehen, weil noch jemand aus dem Publikum eine ganz dringende Frage stellen musste. Und es war wirklich so, dass man das alles schon zu Ende haben wollte, aber dann war es so, es ging nicht, der musste noch fragen. Ja, also Schlussrede schon gehalten. Und dann stand also dieser Mann auf und sagte, das geht nicht, er ist total empört, weil Jürgen Elsässer wurde ja von der Berliner Friedensdemo der BSW entfernt und hätte mit seinem tollen Kompakt-Magazin, wohlgemerkt, Jürgen Elsässer und das Kompakt-Magazin werden vom Verfassungsschutz wegen verfassungsfeindlicher Tendenzen beobachtet.
Und zwar rechter.
Und zwar rechtsextremer, radikaler Tendenzen. Und den hätte man von der BSW-Veranstaltung weggemacht und das würde ja nicht gehen. Und dann hat man ihm nicht geantwortet, sondern gesagt, man kann es jetzt nochmal im
persönlichen Gespräch
irgendwie erörtern. Also man muss schon sagen, das ist einfach, also es ist wirklich so, meine Prognose wird sein, wird die AfD je verboten, ist die Auffangorganisation dafür das BSW? Und das nimmt die Parteileitung und auch ehemalige linken Abgeordnete spielen auf dieser Klaviatur. Ich weiß nicht, ob sie das selber brauchen, aber es ist im Grunde keine linke Partei. Es ist im Grunde eine Partei, die gibt sich ein bisschen links, aber die blinkt ganz stark nach rechts und die hat auch einen rechten Kern irgendwie.
Ja, so. Also das ist auch so ziemlich mein Eindruck, aber ich meine, es ist schön, immer wieder das zu sehen. Wie gesagt, wir haben gerade über die Veranstaltung von BSW, vom Bündnis Sarah Wagenknecht, am 22. Januar 25 im Seringen
gesprochen. Es gibt noch einen anderen Freiburg-Aspekt, den man noch reinbringen muss. Und zwar in Freiburg gibt es einen Projektentwickler, der sehr viel Geld mit Windkraftanlagen und erneuerbaren Energien verdient hat. Das ist auch der Vorsitzende vom Verein für Freiburger Dialoge. Die machen immer mal so Online-Veranstaltungen, wo sie Leute diskutieren lassen. Bisher überhaupt nicht aufgefallen. Der hat aber aus seiner Firma 50.000 Euro genommen und diese 50.000 Euro an den BSW gespendet.
Oh.
Ist damit der zweitgrößte Einzelspender. Also es gibt noch einen undurchsichtigen Verein, der dem BSW viel Geld gespendet hat. Und der war auch da. Der hat vor der Veranstaltung, also als er reingegangen ist, gefordert, dass er mit mir diskutieren will. Ich habe dann noch nicht drauf geantwortet. Und dem hat der Jochen Sauter, das ist vielleicht, der eine oder andere wird sich an den Namen erinnern, der Herr, der immer mal wieder vor den Schwurbel-Demos mit einem Schild hergelaufen ist und gesagt hat, Achtung Schwurbel, und der so ein bisschen da auch eine sehr klare Haltung hat, der hat dem zwei offene Briefe geschrieben, die auch auf seinem Blog Jochen Sauter at Blogspot irgendwie zu finden ist, wo er nochmal genau auch auflistet, warum die BSW keine Alternative ist und auch für jemanden, der erneuerbare Energien und Windkraftausbau zum Beispiel möchte, keine Alternative sein kann.
Ja, du, also es ist, wie gesagt, also ich meine, meine Meinung stand ja eh fest, aber es ist, wie gesagt, immer wieder beeindruckend, das wirklich bestätigt zu kriegen, dass BSW nichts anderes als eine verdammt rechte Partei ist und eigentlich nicht mal eine Partei, sondern einfach nur ein Personenkultpartei.
Also ich glaube, man kann tatsächlich fragen, ob hier die Voraussetzungen des Parteiengesetzes, nämlich innerparteiliche Demokratie, tatsächlich erfüllt werden. Und ich glaube, die nächsten Wochen und Monate werden sehr spannend, weil es sicherlich auch nochmal, ich kann mir sicherlich vorstellen, dass man nochmal Dinge erfährt über die Art und Weise, wie der BSW finanziert ist. Und jetzt muss man auch eine Sache sagen, was die BSW-Abgeordneten sicherlich nicht machen, ist, dass sie sehr viel im Bundestag sind, sondern es ist so, dass diese Gruppe, auch wenn sie nicht besonders groß ist, doch sehr häufig auch bei Abstimmungen fehlt.
Okay, also die hätten sich wenigstens Mühe geben können. Ja, ich meine, das macht wirklich alles ziemlich deutlich. Die BSW, selbst egal, wie man zur Russland und Ukraine steht, und selbst das kann ich nicht mehr nachvollziehen, bei so viel Blut, das vergossen wurde. Selbst dann ist BSW einfach mal wirklich absolut abartige Partei, muss ich ehrlich sagen. Aber was ich besonders deutlich finde, ist halt eben auch, dass sie diese Pseudo-Friedensthema bedienen.
Ja.
Und dass die ganzen Sprüche, die wir jetzt vorgelesen haben von Schulenburg, die allermeisten davon, hättest du genauso gut auf einer linken Veranstaltung hören können. Von den meisten linken Friedensfreunden hörst du dann ziemlich ähnliche Geschichten. Du hörst sie sogar hier von DGB-Veranstaltungen.
Also halt genau, also ich glaube, wir haben in Deutschland
tatsächlich ein
gesellschaftliches Problem, dass wir sehr viel so Gemütspolitik haben. Und ich glaube, diese Gemütspolitik, die gibt es nicht nur auf der rechten Seite, wo die Leute irgendwie damit aktiviert werden, dass man Stereotypen bedient, sondern die gibt es auch ganz stark auf linker Seite, wo sich die Leute für sehr reflektiert halten, aber dann genau das Gleiche auch abgeben.
Ja, genau. Ja, deswegen, wir müssen es lassen mal aufhören. Und wir beenden das wirklich mit einem Aufruf. Denkt dran, Solidarität gibt es nicht nur im Inland, es gibt sie auch im Ausland. Und es reicht nicht einfach zu sagen, wir sind für die Ukraine. Nein, man muss auch wirklich
vielleicht die wählen auch, gehen.
Ja,
wählen,
und vor allem
wählen gehen.
Diejenigen, die Waffen liefern wollen, im Ernst. Das ist halt das, was die Menschen dort brauchen. Egal. Im Studio waren heute mit euch Dimitri und
Sebastian.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ті, що повернуться, і ті, що прийдуть, кого згадають, кого тут приймуть, кому віддячили, кого не забули, хто носить, як шрами, ламане минуле, всі, хто набув, і всі, хто втратив, всі, хто питав, у тебе поради, всі, хто просив, у тебе пробачення, всі мають значення, зночі лишається небо темне, іде війна, виростають діти, і любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. Сонце здіймається вище і вище, вранішні відблиски на металі, і те, що тримало тебе раніше, буде тримати тебе надалі.